Deutschlandfunk. Der Tag.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Es könnte die Europäische Union sein, die an der Uhr dreht oder besser gesagt, die dafür sorgt, dass wir eben nicht mehr an der Uhr drehen müssen. Die Institutionen der EU, die setzen sich gerade mit der Frage auseinander, ob die Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Kleiner Spoiler, so schnell wird das nichts. Warum, das besprechen wir gleich. Vorher reden wir aber über Terroristen und wie die Bundesregierung dafür sorgen will, dass die ihre deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Das geht, so viel vorweg, nur dann, wenn sie zwei Staatsbürgerschaften haben und sie werden auch nicht ausgebürgert. Das ist historisch betrachtet ein ganz wichtiger Aspekt. Wir klären, warum. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! In kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien sitzen eine ganze Menge ehemaliger IS-Kämpfer, darunter auch einige aus Deutschland. Vor so knapp zwei Wochen hat US-Präsident Donald Trump darauf gedrängt, dass europäische Staaten ihre Staatsbürger zurücknehmen, die da sitzen, sich um das Problem kümmern sozusagen. Und die deutsche Bundesregierung hat dann ziemlich schnell klargemacht, ist eine schwierige Gemengelage, denn ja, wir haben eine Verantwortung und die Leute haben auch ein Recht auf die Rückkehr.
Die Tatsache, dass diese Personen das Recht auf eine Rückkehr nach Deutschland haben, ergibt sich einfach daraus, dass sie deutsche Staatsbürger sind.
So ein Sprecher des Innenministeriums. Und nachdem dann politisch auch weitgehend Einigkeit über diese Tatsache herrschte, drehte sich die Debatte recht schnell und insbesondere Unionspolitiker haben betont, Moment, wir nehmen nur die, bei denen ganz klar ist, dass sie wirklich deutsche Staatsbürger sind. Und bei Doppelstaatlern, da wollen wir regeln, dass die durch das Kämpfen in einer Terrororganisation ihre deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Das steht auch so im Koalitionsvertrag und jetzt gibt es eine Einigung innerhalb der Bundesregierung, wie das Ganze funktionieren soll. Nur in der skizzierten Frage, was mit den deutschen IS-Kämpfern wird, hilft diese Neuregelung überhaupt nichts. Das erklärt Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio, bevor wir dann gemeinsam die Regelung aufdröseln.
Man muss auf jeden Fall schon mal deutlich machen, dass ein solches Gesetz, wenn es denn kommt, uns nicht weiterhilft für diese Frage, was wir mit den Leuten machen, die jetzt in kurdischen Gefängnissen sitzen. Denn eines ist klar, das hat inzwischen auch das Bundesinnenministerium bestätigt, ein solches Gesetz würde nicht rückwirkend gelten. Das hat verfassungsrechtliche Gründe. Es soll nicht mehr, das hat naheliegende historische Gründe, es soll keinen Entzug der Staatsangehörigkeit gegen den Willen des Betroffenen mehr geben. Das, was es geben kann, ist nur der Verlust der Staatsangehörigkeit. Und das heißt, jemand muss vorher wissen, dass ihn das treffen kann, durch das, was er tut. Und deshalb muss in einem solchen Gesetz das vorher festgelegt sein, unter welchen Umständen jemand die Staatsangehörigkeit verlieren kann. Mhm. So, also keine Rückwirkung. Mit anderen Worten, für die ganze Debatte, was wir mit den Leuten in kurdischen Gefängnissen machen, bringt das nichts.
Dann ist eigentlich all das, was jetzt passiert, totale Symbolpolitik.
Naja, man kann mit der Union sagen, man wollte das vorher schon, man will das auch weiterhin. Es hätte etwas bringen können, wenn die SPD schon 2016 mitgemacht hätte. So sagt es nicht nur die Union, so sagt das jetzt auch die FDP. Und natürlich würde es für künftige Fälle gelten. Der IS existiert noch. Er hat jetzt andere Kampffelder. Das heißt, das wäre vielleicht mehr virtuell oder individuelle Terroranschläge. Oder so, da ist es dann auch noch mal sehr viel schwieriger, da irgendwie diesen konkreten Kontext herzustellen. Aber man kann natürlich sagen, gut, für die Zukunft würde es noch gelten. Aber das mit der aktuellen Debatte in der Form zu verknüpfen, das ist symbolisch.
Okay, du hast jetzt gesagt, diejenigen, die das betrifft, die müssen dann in Zukunft eben wissen, was auf sie zukommt. Was genau kommt denn da auf sie zu? Also wann droht ihnen der Verlust ihrer Staatsbürgerschaft?
Es soll um Leute gehen, die volljährig sind und die nachweislich Kampfhandlungen vorgenommen haben für eine Terrormiliz im Ausland. Das nachweislich ist wichtig. Und was eine Terrormiliz im Einzelnen ist, da gibt es eine Definition in diesem Gesetzentwurf, dass es eben um den Umsturz der staatlichen Ordnung in einem Staat gehen soll und so weiter. Aber das ist natürlich trotzdem wäre dann immer noch zu definieren, was das genau ist.
Aber wenn es darum geht, dass tatsächlich nachweislich Kampfhandlungen vorgenommen worden sein müssen, das sind dann ja letztlich auch Personen, die man theoretisch, würde man sie zurücknehmen, auch strafrechtlich belangen könnte für diese Kampfhandlungen. Oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja viele Fälle, wo man da Schwierigkeiten hätte, Leute strafrechtlich zu belangen, von denen, die ausgereist sind in die Terrorgebiete. Das kann sein, weil die Leute wirklich nicht an Kampfhandlungen teilgenommen haben. Das betrifft zum Beispiel viele der Frauen. Und dann gibt es jetzt andere Konstruktionen, die diskutiert werden, wie man die Leute möglicherweise bestrafen kann. Aber das wäre auf jeden Fall eine Schwierigkeit, vor allem aber eben diejenigen, denen man das nicht nachweisen kann. Wenn ich das aber nicht kann, dann kann ich auch nicht auf der Grundlage den Verlust der Staatsangehörigkeit anordnen.
Wir reden ja hier über Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und wenn ich das richtig verstehe, du hast es eben schon mal angedeutet, wir reden nicht über das, was man historisch sozusagen als Ausbürgerung verstehen würde. Also das, was die NS-Diktatur gemacht hat, was die DDR gemacht hat. Also letztlich niemand darf staatenlos werden.
Ja, das eine ist, niemand darf staatenlos werden. Das hat auch einen völkerrechtlichen Hintergrund. Mhm. Die allermeisten Staaten halten sich da auch dran, dass eben dann ein Verlust der Staatsangehörigkeit nicht möglich ist, wenn derjenige dadurch staatenlos würde. Das ist der eine Punkt. Aber der wichtigere Punkt ist das, was ich auch eben schon gesagt habe. Dieser Artikel 16 Grundgesetz sagt, es darf keinen Entzug der Staatsangehörigkeit gegen den Willen des Betroffenen geben, sondern eben nur den Verlust aufgrund von vorher festgelegten Kriterien. Das haben wir ja zum Beispiel auch bei der doppelten Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland, also diese klassische Doppelpass-Situation. Wenn derjenige sich dann für den anderen Staat entscheidet, dann ist das ja auch ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. Das geht also. Das ist was anderes als das, was nun diese eben wirklich politischen Ausbürgerungen waren. Und also das hat man deshalb ins Grundgesetz geschrieben, dass der Entzug der Staatsangehörigkeit nicht möglich ist. Und das ist eben wiederum die Grundlage dafür, dass hier klar ist und rechtlich auch, glaube ich, nicht mehr umstritten ist, dass das rückwirkend für die Leute, die jetzt in diesen kurdischen Gefängnissen sitzen, nicht mehr möglich ist.
Aber es gibt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Moment auch schon so eine gewisse Regelung, wo man seine Staatsangehörigkeit verlieren kann. Und das hat irgendwas mit dem Armeedienst zu tun.
Genau. Also es gibt verschiedene solche Verlusttatbestände und aber einer klingt erstmal sehr ähnlich. Mhm. Das ist 28 Staatsangehörigkeitsgesetz, wo drin steht, dass wenn jemand zwei Staatsangehörigkeiten hat, die deutsche und eine andere, und er in den Streitkräften dieses anderen Landes kämpft, dass er dann Kraft gesetzt, das muss dann auch gar nicht mehr festgestellt werden, die deutsche Staatsangehörigkeit verliert. Nur ist das nicht wirklich eine Parallele zu dem, was hier jetzt geschehen soll. Denn zum Beispiel ein Deutsch-Tunesier, der für die tunesischen Streitkräfte kämpft, der hat klar gemacht, wo seine Loyalitäten liegen, sozusagen. Der hat sich, damit könnte man argumentieren, möglicherweise von Deutschland abgewendet. Mhm. Ein Deutsch-Marokkaner, der für den IS kämpft, hat sich ja nicht Marokko zugewendet. Hm. Der hat sich dem IS zugewendet, aber das hat ja eigentlich nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun. Das hat nur insofern etwas mit der Staatsangehörigkeit zu tun, als er sich eben klar gegen Werte wendet, die man in Deutschland vertreten sehen will. Nur wenn man das so sieht, wenn man sagt, dass sich jemand gegen deutsche Werte stellt, dann kann das auch uferlos sein. Dann kann man auch ganz andere Sachen noch drunter fassen. Also diese Konstellation, dieser Vergleich mit dem jetzigen 28 Staatsangehörigkeitsgesetz und der Kampf für die Streitkräfte der anderen Staatsangehörigkeit, das ist eigentlich eine gedanklich völlig andere Konstruktion. Und ich glaube, da bestünde auch tatsächlich die Gefahr, dass dann auch bei anderen, es wäre jetzt absurd, irgendwelche konkreten Beispiele sich vorzustellen, weil wir die Debatte gerade nicht haben. Mhm. Aber sagen wir jetzt einfach mal ganz schlimme bestimmte Formen von Kinderhandel oder Kinderpornografie. Das ist natürlich ein sich extrem gegen die Werte, die man hier vertreten sehen will, stellen. Und wenn man schon diesen direkten Konnex zur Staatsangehörigkeit nicht mehr hat, dann sehe ich da schon eine Gefahr.
Mhm, verstehe. Ich bin gerade gedanklich noch auf einer anderen Spur, weil ich noch so auf dieser Situation herumkaue, dass es ja auch andere Staaten gibt, die gerade über solche Gesetzgebungen nachdenken. Also zum Beispiel Großbritannien. Nehmen wir vielleicht mal so ein Beispiel. Eine Person hat eben zwei Staatsangehörigkeiten, ist Brite und Deutscher, kämpft dann für eine Terroreinheit und beide Staaten wollen ihm deshalb die Staatsangehörigkeit entziehen. Da könnte ja irgendwie auch so eine Art Wettlauf entstehen, oder?
Also es könnte, glaube ich, nicht die Situation entstehen, dass derjenige staatenlos wird, weil sich sowohl Deutschland als auch Großbritannien verpflichtet haben, die Staatenlosigkeit zu vermeiden. Das heißt, da müsste es irgendeine Regelung geben, dass wer zuletzt gezogen hat, verloren hat sozusagen. Wer zuerst zieht, hat gewonnen. Das wäre ein Windhundverfahren, das kann es irgendwie auch nicht sein. Aber ja, auch das ist eben eine Folge davon, dass das eine ganz andere Konstellation ist als das, was es bisher gibt.
Du hast im Vorgespräch, als wir heute Vormittag telefoniert haben, noch auf eine andere Schwierigkeit hingewiesen, die du bei der ganzen Sache siehst. Und zwar, dass die Staatsangehörigkeit der Doppelstaatler sozusagen eine Staatsangehörigkeit minderen Rechts wird. Magst du das nochmal erläutern?
Das ist nicht so gewollt, aber das ist eine praktische Folge. Es ist nicht so gewollt, weil man ja nur deshalb nicht immer die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen kann, weil man die Staatenlosigkeit vermeiden will. Das heißt, man sagt nicht, ach, der hat ja zwei, dann ist die deutsche Staatsangehörigkeit nicht so wichtig, sondern das ist eben eine Folge dieser Vermeidung der Staatenlosigkeit. In der Praxis ist es aber natürlich so, dass einem Deutsch-Tunesier die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden kann und einem nur Deutschen nicht. Deswegen in der praktischen Folge wäre es durchaus so, dass es dann eine deutsche Staatsangehörigkeit minderen Rechts wäre.
Also hochkomplexer Sachverhalt und letztlich bringt er uns in dieser aktuellen Debatte um die IS-Rückkehrer überhaupt nichts.
Nee, also um diese konkreten Leute nicht. Es kann natürlich sein, dass es noch Leute gibt, die freigelassen werden, die noch kämpfen derzeit und das vielleicht auch noch nach dem Erlass eines Gesetzes tun. Und es kann in der Zukunft andere Konstellationen geben. Deswegen muss das nicht unbedingt gegen eine solche Regelung sprechen. Ich finde, es spricht anderes sehr doll dagegen. Nur das, was eben falsch wäre, wäre den Eindruck zu erwecken, es würde uns für das Konkrete hier viel helfen.
Dann danke, dass du diesen Eindruck ausgeräumt hast.
Gerne.
Im Sommer werden die Gartenstühle vor das Haus gestellt, im Winter in den Schuppen hinterm Haus. Ja, mit diesem profanen Merksatz habe ich mir die Komplexität der Zeitumstellung gemerkt. Ende des Monats ist es wieder soweit, wir stellen die Uhren eine Stunde vor. Und wenn es nach vielen Deutschen ginge, dann wäre das bald vorbei. So zumindest das Ergebnis einer Umfrage, die die EU in Auftrag gegeben hatte, zur Frage, ob die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte. Das Ergebnis war ja. Auch deshalb eben, weil vor allem Deutsche an der Umfrage teilgenommen haben. Nun beschäftigen sich die Institutionen der EU mit der Frage, ob die Zeitumstellung tatsächlich abgeschafft werden soll. Paul Vorreiter ist unser Mann fürs Uhrumstellen in Brüssel. Gibt es denn eigentlich auch Staaten der EU, die gegen eine Umstellung sind?
Ja, aber man muss vielleicht vorneweg sagen, es haben sich auch noch nicht alle zu der Frage positioniert. Also gerade auch so klar, wie Deutschland das ja auch schon gemacht hat. Die deutsche Position ist ja zu sagen, wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird, dann möchte man bitte in der Sommerzeit bleiben. Aber es gibt auch Länder, die haben eher so den Gedanken, naja, also wir würden schon auch gerne wissen wollen, was bringt uns eigentlich denn das Ende dieser Zeitumstellung? Welche Auswirkungen hat das? Das könnte doch die EU-Kommission eigentlich erstmal untersuchen. Das sind so Länder wie Dänemark und die Niederlande. Dann Portugal zum Beispiel hat ins Feld geführt, sie hätten innerhalb von 100 Jahren zweimal die Zeitumstellung ausgesetzt und schlechte Erfahrungen damit. Man würde mit der jetzigen Regelung auch das meiste Tageslicht abschöpfen. Insofern könnte man das dann auch so bleiben. Griechenland ist auch so ein Kandidat. Und was man natürlich auch immer wieder hört, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Punkt der Gegner, ist, dass man eben auf diese Umfrage schielt und sagt, naja, ist die denn eigentlich überhaupt so repräsentativ, wenn da 3,1 Millionen Teilnehmer von insgesamt 4,6 dann Deutsche sind? Und wie wir wissen, ist das ja in Deutschland ein sehr, sehr emotionales Thema.
Ja, damit kannst du hier auf jeden Fall richtig gut polarisieren. Also wenn ich das so zusammenfassen darf, man kann schon sagen, auf EU-Ebene gibt es im Prinzip überhaupt kein klares Bild, keine klare Positionierung zu dem Thema.
Na, sagen wir es mal so, also es gibt Konsens, was eine Frage angeht, also wenn man die Zeitumstellung abschafft und dann ja offengestellt wird, wie es danach weitergeht, also die Länder müssten sich ja einigen, machen wir jetzt gemeinsam Sommerzeit, machen wir gemeinsam Winterzeit, lassen wir einige ausscheren, entsteht dann ein neuer Flickenteppich von Zeitzonen. Wir haben ja jetzt inzwischen, also wir haben ja jetzt schon drei. Also das möchte man nicht, man möchte eben diesen Flickenteppich nicht, das ist schon konsensfähig, aber alle anderen Fragen sind da doch in der Schwebe und da hat jeder natürlich auch so ein bisschen seine eigenen Interessen. Die Slowakei zum Beispiel sagt, sie wäre für die ewige Winterzeit, weil das eben für sie günstiger wäre, was das Tageslicht angeht. Naja, und da wird es halt schwierig, einen Konsens zu finden.
Hm. Es gibt ja diverse unterschiedliche Argumente der Gegner eines solchen Endes der Zeitumstellung. Lass uns vielleicht mal auf das Thema Schlaf gucken, weil es gibt ja Schlafforscher, die warnen ganz eindringlich davor. Wovor genau?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, gehen die davon aus, naja, wir in unseren modernen Gesellschaften sind ja ohnehin übermüdet, schlafen zu wenig. Und diese Sommerzeit, das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass einfach eine Stunde früher, also dass wir eine Stunde früher aufstehen, während quasi die Natur um uns herum ganz normal weiterlebt. Ja, also gerade auch in der Natur gibt es ja da keine Unterschiede, nur wir stehen eine Stunde früher auf. Und das ist halt anstrengend, weil ein großer Teil der Leute ja auch eher Eulen sind als Lerchen. Also das heißt, wir bleiben länger abends wach und sind morgens dann eher gerädert. Das trifft ja dann auch viele Schüler. Ich glaube, da erinnert sich auch jeder irgendwie auch ein bisschen daran, dass man da immer morgens um 8 Uhr aufkreuzen musste in der Schule. Und das ist halt anstrengend, wenn eben diese Sommerzeit ewig bleibt. Andererseits gibt es dann natürlich dann auch die langen Sommerabende. Das genießen natürlich auch viele. Aber was vielleicht auch noch die Diskussion hier in der EU angeht, muss man schon noch sagen, also diese Entscheidung Sommerzeit oder Winterzeit hat halt schon auch ziemlich heftige Folgen. Also zum Beispiel ewige Sommerzeit, das würde bedeuten, im Westen Frankreichs oder Spaniens hast du Situationen im Winter, da wird es erst am ganz späten Morgen hell, irgendwie ab 9 Uhr oder gegen 9 Uhr. Und andersrum wäre dann zum Beispiel ewige Winterzeit, dass dann halt im Osten Polens im Sommer dann schon irgendwie ab 4 Uhr es dann beginnt hell zu werden. Und das hat natürlich dann auch irgendwie seine Implikationen auf unseren Schlaf.
Ja, und dann wahrscheinlich letztlich auch auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge, oder?
Genau, weil das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich jetzt hier auch gehört habe, gerade auch aus den Gesprächen im Rat, dass gerade so aus der Verkehrsbranche gesagt wird, naja, also das ist schon auch ein Problem, wenn wir dann unsere Zugfahrpläne Flugzeiten dann irgendwie anpassen müssen und dass die Kunden da vielleicht auch vor neue Probleme gestellt würden.
Ist denn eigentlich irgendwie absehbar, wie sich diese Diskussion, die jetzt ja wirklich vielschichtig ist, auf EU-Ebene entwickeln wird?
Naja, also jetzt wird ja erstmal noch das Plenum im Parlament darüber entscheiden und dann sind die Augen eigentlich komplett auf den Rat gerichtet und da gibt es ja bisher keinen Beschluss dazu. Es wird so ein bisschen kolportiert, naja, man könnte bis 2021 sich einigen. Das geht den Parlamentariern, dauert das zu lange. Da wird dann gesagt, naja, es könnte doch jetzt dann auch im Jahr 2020 kommen. Aber mir fehlt da so ein bisschen noch die Fantasie zu sehen, wo da eigentlich jetzt der Kompromiss aussehen soll oder wie der zustande kommen soll, eben bei solchen Grundsatzfragen, was machen wir jetzt? Machen wir Winterzeit oder Sommerzeit? Und deswegen glaube ich fast, dass wir uns wahrscheinlich im Oktober nochmal sprechen, wenn das Thema Zeitumstellung dann wieder virulent wird und wir dann wahrscheinlich immer noch drüber quatschen können, wie da so die Gemengelage ist in der EU. Vielleicht hat sie sich bis dahin nicht geändert, aber ich denke mal, die Überzeugungen sind fest und jeder kann so seine Argumente weiter ins Feld führen, wie er es bisher halt gemacht hat.
Und heißt auf jeden Fall ein schnelles Ende der Zeitumstellung, so wie sich das viele Deutsche wünschen würden, dass es auf EU-Ebene absolut überhaupt nicht in Sicht.
Das kann man so sagen.
Montag, der 4. März 2019. Soweit der Tag im Deutschlandfunk. Wir freuen uns über Fragen, Feedback und auch über Ihre Themenvorschläge. Wobei ich sagen muss, dass einige davon manchmal so speziell oder auch so von der Aktualität gelöst sind, dass wir uns manchmal ein bisschen schwer damit tun, sie direkt umzusetzen. Aber wir lesen das alles und es arbeitet in uns und irgendwann wird dann vielleicht auch was draus. Also bei Bedarf E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, danke fürs Zuhören und tschüss.
Stimmt es, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.